The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen wunderbaren guten Morgen. Mein Name ist Dagmar Rosenfeld und ich freue mich, Sie in den Tag begleiten zu dürfen. Heute ist Donnerstag, der 7. August.
Die Bevölkerung muss wissen, dass für Altersversorgung, Vorsorge für die eigene Gesundheit, Gesundheitsversorgung und Pflegebedürftigkeit im Alter auch höhere Anstrengungen von uns allen unternommen werden müssen. Die Rufe nach dem Staat sind Rufe an uns alle selbst. Der Staat sind wir alle.
Das sagte Bundeskanzler Friedrich Merz auf seiner Sommerpressekonferenz im Juli. Exakt 19 Tage später hat sein Kabinett einen Gesetzentwurf für ein Rentenpaket verabschiedet. Das zeigt, dass die höheren Anstrengungen, von denen Merz gesprochen hat, bei der Altersvorsorge recht einseitig verteilt werden. Während das Rentenniveau bis 2031 auf 48% festgeschrieben und die Mütterrente ausgeweitet wird, werden die Beitragssätze steigen. Und zwar ab 2027 von 18,6% auf voraussichtlich 18,8%. Wenn Merz also sagt, der Staat sind wir selbst, dann bleibt festzuhalten, für die jüngeren, arbeitenden Generationen ist bei der Rente kein Staat zu machen. Und so ist das Statement von Bärbel Baas zur gestrigen Kabinettssitzung die Fortschreibung der Norbert-Blümschen Rentenillusion.
So mitschreiben, die Rente ist sicher.
In der Baas-Variante geht der Text so. Das nun vom Kabinett beschlossene Rentenpaket sende, Zitat, eine klare Botschaft an alle Generationen. Die Rente bleibe stabil und gerecht. Zitat Ende. Das Gerechtigkeitsverständnis der SPD war mal ein anderes, ein tatsächlich generationenübergreifendes. Es war die sozialdemokratische Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt, die 2004 den Nachhaltigkeitsfaktor im Rentensystem einführte. Dieser Faktor berücksichtigt das Verhältnis von Beitragszahlern und Rentenbeziehern. Steigt die Zahl der Rentner schneller als die Zahl der Beitragszahler, dämpft er die Rentenanpassung. Und um eines klarzustellen, die Rente sinkt dann nicht, sie steigt nur langsamer an. Der Nachhaltigkeitsfaktor wurde 2018 von der damaligen Großen Koalition ausgesetzt und sollte in diesem Jahr wieder in Kraft treten. Doch die Merz-Regierung macht da weiter, wo die Merkel-Regierung aufgehört hat. Nun liegen aber die Lohnnebenkosten schon heute auf Rekordniveau und sie werden weiter steigen. Denn dass höhere Beiträge in die Rentenkasse durch niedrigere Abgaben in die Kranken- oder Pflegeversicherung ausgeglichen werden könnten, das ist ausgeschlossen. So prognostizieren gesetzliche Krankenkassen bereits Beitragssteigerungen für das kommende Jahr. Wenn Merz also höhere Anstrengungen von allen verlangt, dann hat er recht. Eine Ausweitung der Mütterrente aber, um es der CSU recht zu machen, eine Festschreibung des Rentenniveaus, damit die SPD sich wohlfühlt und eine grundlegende Reform in die Zukunft zu schieben, das wirkt dann doch eher wie anstrengungsloses Koalieren.
Noch einmal, der Staat sind wir alle und wir müssen uns auch in unserer Gesellschaft darüber verständigen, wie wir das verfügbare Einkommen, das wir haben, in Zukunft verwenden. Auch und gerade für Gesundheit, Gesundheitsvorsorge, Gesundheitsversorgung, Altersvorsorge, Altersversorgung bis hin zur Pflegebedürftigkeit. Da steht uns eine große, auch gesellschaftspolitische Kraftanstrengung bevor.
Das allerdings setzt eine höhere Koalitionsanstrengung voraus. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Carsten Wildberger war bis vor kurzem ein Mann der Wirtschaft und ist jetzt Bundesminister für Digitales und Staatsmodernisierung. Er erzählt, warum wir Deutschen Digitalisierung bislang falsch denken.
Wir haben uns zu sehr darauf ausgeruht, nicht mit der Begeisterung an dieser Technologie teilzunehmen. Wir sind Kunde davon. Wir sind ein Stück weit auch abhängig davon.
Börsenreporterin Anne Schwedt in New York schaut auf die Aktien von zwei Börsenschwergewichten. Außerdem erzählen wir die Geschichte einer Reise, die alle für unmöglich hielten und erfreuen uns an Deutschlands beliebtesten Haustier. Schwedens Ministerpräsident Ulf Kristersson hat sich geoutet. Ja, er benutzt KI, um zu regieren. Des Öfteren stelle der Regierungschef ChatGPT Fragen, um eine zweite Meinung einzuholen. Und natürlich hagelte es sofort Kritik. Im Aftonbladet, dem schwedischen Pendant zur Bild-Zeitung, wirft eine Autorin Christensen vor, er sei der KI-Psychose der Oligarchen verfallen. Hierzulande wirkt es fast wie ein Luxus, sich über zu viel Digitalisierung im Staat zu beschweren. Denn obwohl im Koalitionsvertrag kühne Vorhaben verankert sind, von Unternehmensgründungen in 24 Stunden bis hin zu AI-Gigafactories in Deutschland, ist es immer noch nicht möglich, einen Personalausweis online zu beantragen. Dessen soll sich seit Mai das neue Digitalministerium annehmen. Ich hatte die Chance, mit dem Chef des Hauses, Digitalminister Dr. Carsten Wildberger, zu sprechen. Wildberger war bis zu seinem Wechsel ins Ministeramt Vorstandsvorsitzender der Seekonomy AG und Mediamarkt Saturn Gruppe. Dort hat er das kriselnde Unternehmen über 4 Jahre wieder auf Kurs gebracht. Über seine ersten Wochen in einem Ministerium, das es bis vor kurzem noch gar nicht gab, habe ich mit Carsten Wildberger auf der Pioneer 2 gesprochen. Einen Auszug hören Sie jetzt und die Langversion unseres Gespräches, die hören Sie am Samstag auf thepioneer.de. Herr Minister Wildberger, herzlich willkommen auf der Pioneer 2. Schön, dass Sie da sind.
Ja, sehr schön hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
Jetzt sind Sie Chef eines Ministeriums, das es bis vor wenigen Wochen noch gar nicht gegeben hat. Wie ist das? Wie baut man ein Ministerium auf? Beziehungsweise wie viel Gestaltungsspielraum hat man denn überhaupt? Weil gleichzeitig haben Sie ja klare Vorgaben. Das Kanzleramt hat Ihre Zuständigkeiten definiert. Sie übernehmen Personal aus anderen Ministerien. Also wie viel Gestaltungsspielraum haben Sie?
Also natürlich sind bestimmte Dinge vorgedacht, auch vorverhandelt, was ganz wichtig ist. Sonst wird so ein, sage ich mal, auch riesiges Projekt ja gar nicht gelingen. Dafür bin ich auch total dankbar. Am Ende sind es ja 6 Häuser. Aus denen Verantwortlichkeiten jetzt gebündelt zusammengezogen wird. Das ist an sich schon ein unglaublich komplexes Unterfangen. Und die Themen, an denen wir arbeiten, wo wir die Prioritäten auch nochmal draufsetzen, da hat man natürlich Gestaltungsspielraum und den nutzen wir auch. Und wir haben auch ein sehr klaren Themenspektrum definiert, worauf wir uns fokussieren. Und da sind wir auch dabei, die ganz konkret ins Machen zu bringen.
Was mir aufgefallen ist, im Haushaltsentwurf für das Jahr 2025, den die Bundesregierung vorgelegt hat, taucht Ihr Ministerium gar nicht auf. Deswegen gibt es schon Vorstellungen, wie hoch Ihr Etat sein wird. Also wird er sich eher am Verkehrsministerium mit 38 Milliarden Euro orientieren oder doch eher am Entwicklungshilfeministerium mit knapp 10 Milliarden Euro?
Ja, so der Aufbau eines Ministeriums passiert natürlich in, sage ich mal, bestimmten Schritten, auch formalen Schritten. Und entgegen der landläufigen Meinung, wir haben kein Geld, wir laufen aktuell noch auf den Titeln der anderen Häuser, aus den Ressorts und aus den Titeln, die woanders liegen, aus denen wir uns bedienen. Das heißt, insofern haben wir, auch wenn es nicht sozusagen rein formalisiert ist, natürlich schon eine gute Ausstattung,
mit der wir arbeiten können. Über welche Summe reden wir?
Ja, das will ich jetzt nicht, weil da gibt es natürlich Sondervermögen sozusagen auch für Infrastrukturthemen, die da reinkommen. Wir haben nicht das Problem, dass wir nicht ausgestattet sind aktuell. Wir fokussieren uns aktuell jetzt auf die Ausstellung des Haushaltes für 2026. Und da bin ich zuversichtlich, dass wir für die Themen Infrastruktur, Digitalisierung der Verwaltung, auch Modernisierung der Netze beim Bund und der Infrastruktur vom Bund, was auch sehr, sehr wichtig ist, dass wir da eine Ausstattung haben, mit der wir gut arbeiten können.
In welcher Dimension muss man sich so eine Ausstattung vorstellen, mit der Sie gut arbeiten können?
Also allein jetzt im wichtigen Feld der Infrastruktur, sage ich mal roundabout, das nur mal als eine Kenngröße, 3 Milliarden Euro haben werden, um Infrastrukturprojekte und Themen voranzutreiben. Aber ich will dem Ganzen nicht vorweggreifen, weil das ist ein Prozess nicht zielführend. Wichtig ist mir vor allen Dingen, was sind die Vorhaben, die wir ganz konkret umsetzen wollen und passt das? Und da bin ich zuversichtlich, dass die Gleichung aufgeht.
Haben Sie denn den Eindruck, dass bei allen Kollegen verstanden worden ist, es braucht jetzt tatsächlich Digitalisierung aus einem Guss und dafür ist ein Ministerium zuständig, nämlich das Ihrige?
Nehmen wir mal das Thema Staatsmodernisierung, wo Digitalisierung auch eine Rolle spielt. Weil ein moderner Staat ist auch digital. Aber das Ministerium arbeitet ja sehr viel in vielen Bereichen in der Querschnittsfunktion, braucht andere Häuser. Was ungewöhnlich ist für die Arbeitsweise von Ministerien. Wir haben in den letzten Wochen erfolgreich prozessuale Anpassungen vorgenommen. beispielsweise letzte Woche im Kabinett den Staatssekretärsausschuss über alle Häuser, der auch das Mandat hat, jetzt Dinge regelmäßig voranzutreiben, was Entbürokratisierung, Verwaltungseffizienz angeht, Staatsmodernisierungsthemen angeht.
Erklären Sie das mir mal konkreter, dieser Staatssekretärausschuss. Ihre Staatssekretäre kommen mit denen der anderen Häuser zusammen und haben sozusagen die Befugnis zu schauen, seid ihr so aufgestellt oder die Projekte, die ihr vorhabt, gehen die mit dem Ziel Staatsmodernisierung, Digitalisierung einher oder wie stellt man sich das vor?
Also ich will das mal versuchen in einfachen Worten zu erklären. Das ist ein Staatssekretärsausschuss, in dem alle Häuser vertreten sind und da geht es darum, dass wir in regelmäßigen Sitzungen die Themen der Staatsmodernisierung, auch all die Themen, die im Koalitionsvertrag aufgeschrieben sind, sagen wir, wo stehen wir jetzt? Wie kriegen wir jetzt Stück für Stück regelmäßig die Themen umgesetzt? Da werden auch Themen diskutiert werden, wenn Gesetzesvorhaben eingebracht werden. Wie hoch ist denn der Erfüllungsaufwand? Wie hoch sind die Bürokratiekosten? Allein heute in der Kabinettssitzung haben wir wichtige, auch sehr erfolgreiche Gesetze, die auch zu Bürokratierückbau führen. Nehmen wir nur mal das Vergabebeschleunigungsgesetz vom Wirtschaftsministerium. Da ist eine Reduktion von 380 Millionen an Erfüllungsaufwand und Bürokratiekosten für Verwaltung, aber auch für Wirtschaft. 100 Millionen für die Wirtschaft, der Rest ist Verwaltung, wird zur Reduktion führen. Das sind also auch Veränderungen, die wir treiben, was ein Prozess ist. Und jede Veränderung im Ergebnis, aber auch kulturell, braucht halt Zeit. Und das ist unsere Aufgabe. Und da wollen wir auch der konstruktive Kieselstein im Schuh sein.
Der Bundesrechnungshof hat der neuen Bundesregierung Empfehlungen mitgegeben und auch für den digitalen Bereich. Und die Leute aus dem Bundesrechnungshof haben kritisiert, dass die bisherigen Digitalstrategien der Vorgängerregierung zu abstrakt oder zu wenig ambitioniert gewesen seien. Und das habe zu einem Wildwuchs parallel entwickelter Behördenlösungen geführt. Und es ist ja tatsächlich so, ich habe mir die Zahlen mal aufgeschrieben, auf Landkreisebene gibt es aktuell über 400 und auf Gemeindeebene über 10.000 einzelne Betriebslösungen. Wie wollen Sie da rangehen? Mit der Kettensäge oder mit der Feile?
Also bevor Sie anfangen zu sägen oder zu feilen, brauchen Sie erstmal einen Plan. Und auch die Überlegung, woran hat es denn bisher gelegen? Ich glaube, es reicht gerade bei technischen Fragestellungen wie Digitalisierung eben nicht aus, ein Gesetz zu machen, das sagt, wir verpflichten euch alle bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, OZG beispielsweise, jetzt
also
in der
dritten Auflage, Online-Zugangsgesetz für unsere Hörerinnen und Hörer, genau. Von 2017 auf den Weg gebracht worden, genau. Bis 2022, so war es, die Vorgabe, sollen rund 600 Behördenleistungen digitalisiert sein, ist nicht erreicht worden.
Etwas weniger, Ziel. Aber das sind digitale Leistungen. Jetzt sage ich trotzdem, wir haben einen klaren Plan, wie wir das Brett anbohren aus verschiedenen Richtungen und dann Stück für Stück Geschwindigkeit aufnehmen. Und deshalb bin ich auch zuversichtlich, dass wir in dieser Legislaturperiode den Nachweis erbringen, dass wir in vielen Bereichen, wo die Bürgerinnen und Bürger viele Dienste nachfragen, auch digitaler werden. 100% werden wir nicht erreichen, aber das wird ein Prozess sein. Und da haben wir, glaube ich, ganz konkrete Dinge, die wir jetzt ab September projektmäßig scharf stellen werden.
Können Sie ein, zwei Dinge nennen?
Also der erste Weg ist, dass wir sagen, es gibt ja heute Kommunen, die sind weiter als andere. Die haben eine gute digitale Angebot und andere Kommunen, die das so nicht haben. Und wir haben jetzt Pilotprojekte mit ausgewählten Bundesländern, wo wir Folgendes lernen wollen. Wir nehmen Leistungen, die viel nachgefragt werden von den Bürgerinnen und Bürgern, die gut laufen in bestimmten Kommunen. Und wir wollen in superschneller Geschwindigkeit erlernen, wie kriegen wir 10, 15, 20 weitere Kommunen angeschlossen. Und was ist dann die Blaupause für denselben Projektangang für das gesamte Land sozusagen mit anderen Bundesländern? Das zweite Feld, was wir machen, sagen wir, gehen einen anderen Weg. Wir sagen, wir werden auch Leistungen zentral anbieten.
Zum Beispiel, was für Leistungen wären das?
Kfz-Anmeldung, Ummeldung. Auch das wollen wir im September operativ sozusagen scharf stellen. Da haben wir auch die Bereitschaft, stoßen auf große Bereitschaft der Länder. Gleichzeitig müssen wir einen Weg finden, auch vom Grundgesetz. Das ist gar nicht so leicht, eine Leistung für alle in dieser Form anzubieten, hinzubekommen. Da sind wir aber hoffnungsvoll, dass uns das gelingt. Das heißt, wir werden auch den Weg der Zentralisierung beschreiten. Wir haben ganz konkrete Umsetzungspläne, wie wir das dicke Brett jetzt mal angehen.
Für mich als Bürgerin kann ich mich vielleicht darauf einstellen, dass ich am Ende der Legislatur gar nicht mehr zum Amt muss, sondern alle Leistungen digital bekomme?
Also der Durchschnittsbürger hat 1,6 Besuche auf dem Amt. Viele Bürger haben oftmals Leistungen wie eine Kfz-Anmeldung, Ummeldung oder eine Ummeldung bezüglich Wohnort, also diese eher klassischeren Leistungen. Und da habe ich schon die Hoffnung, dass da viele Bürger sagen, für das, was ich meistens sowieso in Anspruch nehme, geht es digital. Aber wir haben natürlich sehr, sehr viele, wenn Sie 520 Leistungen nehmen, sehr, sehr viele Spezialleistungen, wo oft die Nachfrage nicht so hoch ist. Da würde ich jetzt noch nicht sagen, dass wir das alles unter einen Hut kriegen.
Also alles digital noch nicht 2029.
Aber spürbar und wesentlich für viele Anwendungsfälle.
Letztes Thema, ein gerade ganz aktuelles, das ist die Software von Palantir. Da hat der Bundesinnenminister gesagt, er prüft die Anschaffung für die Polizei. Da gibt es wiederum Menschen und nicht wenige, die Bedenken haben. Die Bedenken haben aus dem Grund, dass diese Software, der Algorithmus darin, die KI, die genutzt wird, eine Blackbox ist. Die Frage ist, wo stehen denn dann überhaupt die Server? Stehen die in den USA oder stehen die hier? Es ist ja so, dass US-Softwareunternehmen verpflichtet sind, US-Geheimdiensten Informationen zu geben, wenn sie danach fragen. Also es gibt jede Menge Bedenken. Wie stehen Sie zu dem Thema?
Also erstmal die Bedenken der Menschen, die da geäußert werden, die nehme ich sehr, sehr ernst. Warum? Weil ich auch diese Fragen, auch diese Bedenken habe. Es gibt aber eine andere vorgelagerte Frage, die wir für uns alle auch erstmal beantworten sollten. Das heißt, die grundsätzliche Frage, wie stellt ein Staat grundsätzlich sicher, dass der auch der Anspruch von uns Menschen, die wir hier leben, dass der Staat uns schützt, auch unter Verwendung von Technologie, die heutzutage notwendig ist, um diesen Schutz gewährleisten zu können? Das ist die vorgelagerte Frage. Und die beantworte ich sehr klar mit Ja. So, die zweite Sache, die ich sage, ist, wir müssten das eigentlich mit deutscher oder europäischer Technologie machen können. Würde ich mir jetzt gerne backen. Haben wir nicht. Weil das muss man schon seit 10 Jahren da entwickeln, auch mit einer Begeisterung. Wünsche ich mir. Das Gute ist, es gibt europäische Anbieter, die viele der Aspekte können. Gleichzeitig gibt es heute Anbieter, wie den von Ihnen genannten, der wirklich weltweit technologisch führend ist. Jeder kann davon ausgehen, dass egal, ob es ein Bundesland ist oder ein Innenministerium, so eine Frage immer verbinden wird mit der Fragestellung, wie sieht denn die konkrete Ausgestaltung der technischen Lösung im Kontext aus? Das heißt, wo liegen die Daten? Was passiert damit? Welchen Zugriff haben wir? Und ich nehme die Sorgen sehr ernst, aber wir dürfen nicht unterschätzen, dass auch technisch bestimmte Fragestellungen gelöst werden können. Das darf uns aber doch nicht davon abhalten, dass die präferierte Variante ist, dass wir selber mal ins Machen kommen, übrigens bei allen digitalen Lösungen, auch bei der künstlichen Intelligenz. Wir haben uns zu sehr darauf ausgeruht, nicht mit der Begeisterung an dieser Technologie teilzunehmen. Wir sind Kunde davon. Wir sind ein Stück weit auch abhängig davon. Und mir ist auch wichtig, dass mein Ministerium auch persönlich dazu beitragen kann, in dieser Debatte Technologie, Offenheit, auch die Chancen von Technologie zu nutzen, dabei aber niemals die Risiken außer Acht zu lassen. Und ich glaube, darin liegt auch unsere Chance.
Herr Minister Wildberger, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch. Und wer weiß, vielleicht am Ende der Legislatur heißt Ihr Ministerium nicht nur Ministerium für Staatsmodernisierung und Digitalisierung, sondern auch für Möglichmachen.
Das wäre ein Riesenerfolg. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
Deutschlands erster Bundesdigitalminister ist auch auf der MyWay dabei, unserem Strategiegipfel für Deutschlands Familienunternehmen. Er wird dort als Speaker zu Gast sein und noch mehr über Digitalisierung und die Modernisierung des Staates sprechen. Weitere Speaker sind Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche, Vizekanzler Lars Klingbeil und namhafte Persönlichkeiten aus der Wirtschaft wie etwa Roland Berger. Alle Infos zur MyWay am 24. und 25. September in Berlin, die finden Sie in den Shownotes.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da gibt es Quartalzahlen von zwei uramerikanischen Unternehmen, McDonald's und Disney. Also ab nach New York zu unserer Börsenreporterin Anne Schwedt. Anne, wer hat denn besser performt im letzten Quartal? Die Burgerbrater oder die Entertainment-Maschine?
Hallo Dagmar, also McDonald's überzeugte im zweiten Quartal mit einem Gewinnanstieg von 12% und einem Umsatzplus von 5%. Damit hat der Burgerkonzern die Analystenerwartungen bei beiden Kennzahlen übertroffen. Besonders bemerkenswert war, die US-Filialen konnten nach zwei schwächeren Quartalen beim Umsatz wieder zulegen und weltweit stiegen die Verkäufe auf vergleichbarer Fläche um 3,8%. Neue Sonderaktionen und preisgünstige Angebote haben vor allem die junge Zielgruppe und Sparfüchse begeistert. International läuft das Geschäft sogar noch besser. In Asien und Europa wuchs das Geschäft mit Big Macs und Co. sogar schneller als im Heimatmarkt. Die Anleger feierten das mit einem Aktienplus von 3%. Disney legte beim Gewinn sogar noch stärker zu, mehr als doppelt so hoch wie im Vorjahr, vor allem durch einen Steuereffekt bei der Hulu-Übernahme. Der Umsatz stieg aber nur um 2% und enttäuschte bei den Erwartungen. Positiver aber, das Streaming-Geschäft von Disney Plus wächst weiter und war zum ersten Mal profitabel und die Vergnügungsparks meldeten satte 10% Umsatzplus in den USA. Aber die klassischen TV-Kanäle verlieren rasant an Zuschauern und auch im Filmsegment gab es ein echtes Tief. Die Disney-Aktie fiel deshalb auch um 2,7%. Also unterm Strich, klarer Gewinner, Dagmar, ist in diesem Quartal McDonald's.
Und Dagmar, was hat dich heute überrascht?
Der Abenteuergeist jenes Mannes, der am 7. August im Jahr 1947 auf einem Floß einen starken Beweis erbrachte. Thor Heyerdahl war Norweger, Archäologe, Anthropologe und ein Wissenschaftler, der für eine kontroverse Theorie stand. Er hielt es für möglich, dass die Inselgruppe Polynesien, extrem abgelegen im Pazifischen Ozean, vor vielen tausend Jahren, noch vor den Inkas, von Menschen aus Südamerika erreicht und besiedelt worden war. Andere Wissenschaftler glaubten das nicht. Schließlich liegen zwischen Polynesien und Südamerika 7000 Kilometer Wasser. Also trommelte Heyerdahl eine Handvoll Norweger, Schweden und einen Deutschen zusammen und baute mit ihnen ein Floß nach uralter südamerikanischer Tradition aus Balsaholz, das extrem leicht ist. Keine Bordwand gegen Wellen, nur eine Bambushütte in der Mitte und die Segel aus Leinen. Sie tauften es Kon-Tiki, nach dem höchsten Gott der Inkas, der die Sonne und die Welt erschaffen hat. Und dann segelten sie los, von Peru aus. Mit Kokosnüssen, Wasser, Angeln. 7000 Kilometer weit über endlosen Ozean. Sie erlebten Stürme, fingen Fische, spürten den Wind und fühlten sich plötzlich unbedeutend in ihrem Menschsein und eins mit dem Universum. So hat es Heyerdahl später erzählt.
We felt as we were part of the universe. We cities and nations were not there. We were human beings and there was our planet and the universe. It was a very, very strange feeling.
Aber ja, sie schafften es. Sie erreichten in 101 Tagen das Tuamotu-Archipel, das zu Polynesien gehört. Eine Sensation. Heyerdahl hatte per Experiment seine Theorie bewiesen. Er schrieb ein Buch über die Reise und aus dem Filmmaterial der Crew wurde eine Doku geschnitten, die 1952 den Oscar gewann. Thor Heyerdahl wurde Profi-Abenteurer, drehte viele Filme, bis er 2002 mit fast 90 Jahren starb. Und Kon-Tiki, das Floß, das schwimmt immer noch. In einem Bassin im eigens gegründeten Kon-Tiki-Museum von Oslo, das an die Reise erinnert, die keiner für möglich gehalten hat, bis sie einer gewagt hat.
Und Dagmar, was geht eigentlich gar nicht?
Ein Leben ohne Katze. Anlässlich des Internationalen Tags der Katze, der diese Woche begangen wird, kann ich Ihnen sagen, dass es so ist wie mit dem Mops von Loriot. Ein Leben ohne Katze ist möglich, aber sinnlos. Laut dem Zentralverband Zoologischer Fachbetriebe leben in Deutschland, Achtung, mehr als 15 Millionen Hauskatzen. Damit sind sie die beliebtesten aller Haustiere. Das erstaunt, denn Katzen sind oft so eigen, so unnahbar, ja so dievenhaft, dass man als Katzenbesitzer manchmal gar nicht weiß, wer wem eigentlich gehorcht. Das zieht sich auch als popkulturelles Thema seit Jahrzehnten durch Filme und Comics. Angefangen beim egomanen, lasagnefressenden Carter Garfield, der weder den eigenen Halter noch sonst was ernst nimmt. Weiter geht es mit den Aristocats von Disney, die in Paris leben und viel Geld erben von ihrer Besitzerin. Bis hin zum Zitat von Victor Hugo, der als ironische Anspielung auf das vornehme Katzengetue gesagt haben soll: Was ist eigentlich die Katze? Eine Korrektur der Schöpfung. Und sogar Wum, der Hund von Wim Tölke, wollte darum eine eigene.
Ich wünsch mir eine kleine Miezekatze für mein Wochenendhaus. Der schenk ich eine Luftmatratze und eine Spielzeugmaus.
Bleiben Sie aufrecht, irgendwie. Ihre Dagmar Rosenfeld.
Heute fand ich einen Suppenknochen, leider mitten im Dreck. Den werde ich mir zum Mittag kochen oder schmeiße ihn weg. Ich habe ein paar kleine Haare an meinem Hinterkopf. Und wenn ich die Geduld bewahre, wird es vielleicht ein Zopf.